Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe heute einen tollen Gast. Das ist also brandaktuell, würde ich sagen, die Thematik. Ich habe den Jasper Schoof zu Gast und er ist unter anderem, muss ich sagen, der Gründer von Gutachtennutzungsdauer.com. Und ich habe im Vorgespräch gesagt, Jasper, ich fange an mit der gemeinsamen Vergangenheit. Der Blick war unbezahlbar. Aber es ist tatsächlich so, wir haben im gleichen Ort studiert. Du hast an der LMU in München studiert, habe ich gelesen.
Und ja. Du auch.
Insofern ist es eine gemeinsame Vergangenheit. Was hast du denn studiert in München? Bist du Münchner oder erzähl doch mal.
Nee, ich bin gebürtiger Norddeutscher und auch wieder sozusagen zurückgesiedelt in den Norden. Aber ich bin so mit 12 sind wir ins Chiemgau gezogen und bin dann da aufs Gymnasium gegangen und habe da auch Abitur gemacht und bin dann wie all meine Mitschüler auch erstmal natürlich nach München zum Studieren. Das war an der LMU aber tatsächlich eine kurze Episode nur. Ich bin da ein Jahr gewesen und habe da Philosophie studiert. Das war aber zu herausfordernd für meine Selbstmanagement-Skills. Das war noch ein Magisterstudium. Deswegen habe ich mich dann da von abgewandt und habe was Vernünftiges gemacht, wie man vielleicht sagen würde.
Und was ist etwas Vernünftiges?
Betriebswirt natürlich.
Natürlich, das war so dieser letzte Ausweg, ja.
Wenn man gar nichts genau.
hat, dann hat man Betriebswirt gemacht.
Wer nichts wird, wird Betriebswirt oder so.
Ja gut, wobei natürlich das schon ein fast schon ein Studium Generale ist, sage ich mal, weil du kannst ja damit alles anfangen.
Und genau deswegen habe ich das auch gemacht, um mich nicht so festzulegen.
Wobei ich fast schon der Meinung bin, oder nicht nur ich, sondern ich kenne es auch von vielen Arbeitgebern, es spielt oft gar keine Rolle, was man studiert hat oder welche Promotion man hat, in welchem Fach. Du beweist damit eigentlich nur eine gewisse Fähigkeit. Ja? Also beim Studieren beweist du eben die Fähigkeit des selbstständigen Arbeitens. Wobei ich dir sagen kann, bei Pharmazie, das habe ich studiert, ist es nicht der Fall. Du kriegst alles vorgeschrieben.
Ja,
Aber
praktisch.
ja, es war sehr praktisch, wirklich. Aber in der Regel ist es so ein Zeichen, dass du dich selbst organisieren kannst.
Ja, genau. Und ich glaube auch, über einen längeren Zeitraum ein übergeordnetes Ziel zu verfolgen. Das ist das, worauf, als ich dann später eingestellt habe, ich habe für Vertriebsrollen eingestellt, da war es auch vollkommen uninteressant, was da studiert wurde.
Ja.
Aber wenn studiert wurde, dann hat das irgendwo eine gewisse Ambition gezeigt und die Fähigkeit, etwas längerfristig oder mittelfristig zu verfolgen. Ich würde sagen, mein Studium hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, um das zu tun, was ich getan habe oder jetzt tue, auch wenn es mir sicherlich manchmal auch geholfen hat.
Siehst du, da haben wir was gemeinsam, weil Pharmazie kann ich es auch nicht wirklich brauchen. Könnte Beruhigungspillen verteilen, aber eigentlich.
Ja, oder mal Tabletten für Politiker oder so.
Oder so, ja, das ist beim aktuellen Thema. Es war ja heiß diskutiert. Also wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin. Es geht letztendlich um die Restnutzungsdauergutachten, unter anderem. Das ist ja nur ein kleiner Teil von dir, sage ich mal, von deiner Persönlichkeit, von deinen Ideen. Und ich würde sagen, wir ziehen das mal vor und kommen danach
Gerne,
noch
ja.
sprechen.
Ja.
Weil es war ja, also ich sage es mal ganz ungeschönt, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, Politikern oder auch so welchen, die sehr nahe an dieser Gesetzgebung irgendwie dran waren oder die jetzt Finanzamtsnah sind oder Anwälte. Und es kam so raus, ja, okay, ein Grund, also das, ich muss jetzt anders sagen, in dem neuen Jahressteuergesetz war vorgesehen, dass es quasi diese Restnutzungsdauergutachten zwar noch gibt, kann man machen, aber sie haben nur noch eine Gültigkeit, wenn man unter diesen 10 Jahren, also sprich, wenn eine Restnutzungsdauer von 9 Jahren rauskommt. Und das ist de facto eine Abschaffung, weil ein Haus, das noch 9 Jahre stehen kann, dann musst du so viel renovieren, dann ist die Frage, ob es nicht besser wegschiebt. Und da hieß
Ja, und auch die Bewertungsmethoden, die vom BfH anerkannt sind, ergeben für ein wohnwirtschaftlich genutztes Gebäude im besten Fall, also die niedrigste Restnutzungsdauer, die eigentlich ein wohnwirtschaftliches Gebäude haben kann in der Ermittlung, sind 12 Jahre. So,
ja.
also unabhängig vom tatsächlichen Zustand würde das wahrscheinlich einfach nicht mehr ermittelt werden dann.
Ja, genau. Und da hieß es eben, dass, ich meine, es war ja schon immer ungeliebt, ja, diese Möglichkeit, dass man Leute, dass Menschen Steuern sparen können. Das ist ja
Ja,
ungeborene.
irre, ist auch gemein, muss ich
Das
sagen. Also.
ist, also es geht gar nicht. Und man hat ja schon mal so einen richtigen Pflock reingeworfen, in dem man gesagt hat, man erkennt nur noch diese Gutachten an, wenn die Gutachter bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Du weißt es besser, sag's doch mal, welche Voraussetzungen hier erfüllt werden müssen. Stand heute.
Genau, also der BFH hat ja geurteilt 2021 auch, dass das alles zulässig ist, die Ermittlungsmethoden. Und in Antwort darauf hat das Bundesministerium für Finanzen Anfang 23 in einem Rundschreiben die Anforderungen an diese Gutachten konkretisiert. Und ganz vorn dran ist die Anforderung an die Gutachterqualifikation. Das ist zum einen, können das Sachverständige für Immobilienbewertung machen, die öffentlich bestellt und vereidigt sind von der Industrie- und Handelskammer. Zum anderen gibt es, wenn wir wieder beim Studium sind sozusagen, wie damals das Diplom, um europäisch zu harmonisieren, wurde ein DIN ISO IEC-Standard geschaffen, um, sage ich mal, europaweit sozusagen den ja, ein angeglichenes System an so eine Qualifikation zu haben. Das ist DIN ISO IEC 17024 zertifizierte Sachverständige. Jetzt macht das Finanzamt hier aber auch eine ganz interessante Wendung. Und zwar werden nur Gutachten anerkannt, die von Sachverständigen angefertigt worden sind, die von einer Zertifizierungsstelle zertifiziert wurden, die von der DAX, also von der deutschen Akkreditierungsstelle auch akkreditiert sind. Das sind 3 oder 4 Zertifizierungsstellen in Deutschland. Also ausländische Zertifizierungsstellen, ne? Also eigentlich diese Bewegung, um das anzugleichen, das wird nicht anerkannt. Na, deswegen ist der 17024 nicht gleich der 17024.
Ja, das hat mich entsetzt, als ich das gehört habe. Das widerspricht der europäischen Idee. Und ich bin mir wirklich, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich rechtskonform ist. Ich weiß nicht, ob dagegen Klagen laufen, das kann ich nicht sagen. In meiner Meinung nach, entweder es ist eine europäische Norm, dann muss es gelten, auch für die deutschen Finanzämter, oder nicht.
Ja,
Aber
das denke ich auch, aber insgesamt ist das Thema Restnutzungsdauergutachten, würde ich sagen, macht das Finanzamt. Es gibt ja sehr viel Rechtsprechung und trotzdem wird immer wieder entgegen dieser auch höchstrichterlichen Rechtsprechung gehandelt und auch dieser Vorstoß jetzt in dem, sage ich mal, diese Initiative auch in 2024 im Rahmen des Jahressteuergesetzes, was diesmal vom Bundesrat ausging, war aus meiner Sicht nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren, ja, weil es gewisse Grundsätze gibt, was die Besteuerung angeht. Und diese de facto Abschaffung und diese komplette Pauschalierung, das ist nicht möglich. Und die, sage ich mal, die Rechtsprechung oder der rechtliche Rahmen wird gerne und häufig ignoriert vom Finanzamt. Offensichtlich, was
ja,
schade ist. Ja.
das stimmt. Ich meine, das sieht man in mehreren Fällen, nicht nur in dem Fall. Das ist ganz klar. Es gibt solche und solche Finanzämter, solche und solche Finanzamtmitarbeiter. Ich weiß zum Beispiel, Finanzamt München wehrt sich heftig gegen diese Restnutzungsdauergutachten. Da sind auch Verfahren anhängig, weil es eben nicht rechtens ist, dass die so agieren. Nichtsdestotrotz, sie machen es einfach und lassen es darauf ankommen. Kann man darüber denken, wie man will. Also ich finde es echt hammerhart. Also dann gibt es halt wieder mal ein paar Urteile, ja. Also auf jeden
Ja,
Fall.
eigentlich zementieren sie ja die Gegenposition dadurch. Was ich nicht gut finde, ist, also nach meinem Eindruck ist es wie eine Versicherung, ne? Eine Versicherung hat da 10 Schäden, die sie regulieren muss und dann sagt man einfach 10-mal, Regulieren wir nicht und drei schlucken's und dann reguliert man eben nur noch die sieben, die sich dagegen wehren. Und mir scheint es, dass das Finanzamt da ähnlich agiert, trotz besseren Wissens. Was ich nicht okay finde, ist, also der Staat kann ja auch mal für die Bürger da sein und nicht nur die Bürger für den Staat, ne? Also
Ja, klar.
so viel Unsicherheit und dieses Gegeneinander finde ich persönlich. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich finde das nicht gut.
Ich auch nicht. Zum einen ist Wohnrecht ist ein Grundrecht, ja. Also, und da finde ich, da kann man auch Steuern sparen dürfen. Zum anderen, für Kapitalanleger ist es schlicht und ergreifend eine Möglichkeit oder ein Mittel, um für die Rente vorzusorgen. Und das
Ja, und ich
wird
glaube,
jetzt auch gefördert.
es muss auch, also 2022 gab es ja schon mal einen Vorstoß. Ich habe mir jetzt im Zuge der 24er-Debatte nochmal alle Plenarprotokolle des Bundestags durchgeschaut. Also, also der interessierte Hörer, man kann das alles nachlesen, was im Bundestag so debattiert wird, auf dem Server des Bundestags. Und da wurde eben auch gesagt, dass es eigentlich gut ist, dass es diese Möglichkeit gibt, damit Leute einen Anreiz haben, um in alte Gebäude noch zu investieren. Weil wenn wir vor dem Hintergrund Energieeffizienz, Gebäudeenergiegesetz, Heizungsgesetz, alles, was beschlossen worden ist und was ja auch an Unsicherheit noch durch die Gegend wabert, ist es, denke ich, auch politisch sinnvoll, Anreize zu haben, in alten Wohnraum zu investieren, weil die, sage ich mal, Gebäudesubstanz in Deutschland stark überaltert ist. Und sonst wird das irgendwann wie eine heiße Kartoffel, die keiner mehr anfasst. Und damit ist niemandem geholfen, würde ich sagen.
Ja, klar, du, das sehe ich ja auch. Ich meine, wenn du heute ein altes Gebäude hast, das ist natürlich, der Preis sinkt für die alten Gebäude. Also der ist schon ziemlich weit unten, weil die Leute Angst vor den Sanierungen haben. Dann kommt es darauf an, wie du auch da sanierst, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie noch eine neue Baugenehmigung dazu brauchst. Hey, dann hast du plötzlich ganz andere Brandschutzgesetze. Ja, dann bist du wieder da ganz anders mit drin. Also das Thema ist relativ komplex, finde ich, weil ich hatte dann mal einen, der hat ein Mehrfamilienhaus gekauft und hat gesagt, okay, er möchte den Dachstuhl ausbauen, er möchte Balkone anhängen und richtig schön geplant und mit viel Liebe und was weiß ich. Und dann kam das Bauamt, ja? Und dann kam noch das Finanzamt und dann hat er gesagt, okay, machen wir nicht, wir lassen es beim Alten. Und das finde ich halt einfach schade.
Nee, es wird ganz viel dadurch verhindert, aber das ist ja dieser bürokratische Wahnsinn. Ich habe ein Haus gekauft, da ist durch den Wintergarten vorne schon ein Baum durchgewachsen. Das war nicht mehr bewohnbar und wir haben das auf KfW 55 Standard saniert und geteilt und verkauft. Und da war es auch so, dann kam der Architekt und hat gesagt, wir müssen den Brandschutz machen. Na, das bedeutet den ersten Rettungsweg F90, so eine alte Holztreppe, die muss dann vergipst werden, die Decken, F60, Brandschutztüren, also erstens super hässlich, dann mit diesem Türschließer super schwer und vor allem auch teuer. Und hier hätte es auch die Möglichkeit gegeben, das Dachgeschoss auszubauen. Und das habe ich nicht gemacht, weil wir es uns zeitlich nicht hätten leisten können und weil wir dann ein komplettes Brandschutzkonzept plus Brandschutzprüfung gebraucht hätten, weil wir in eine neue Gebäudeklasse gekommen
Genau.
wären. Und so ist das eben nicht passiert, ne? Und wir haben natürlich trotzdem Ertüchtigung und Brandschutz vorgenommen. Ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt, nachdem ich also es gibt ja einen alten Gebäudebestand, es brennt sehr wenig. Es gibt 600 Tote bei Wohnungsbränden in Deutschland. Und wir machen die Elektrik alles neu. Also ich würde mal sagen, damit so ein Haus abbrennt, dann muss man schon ein offenes Feuer machen. Ne? Und trotzdem wird da so hinterhergegangen mit irgendwelchen Anforderungen, die einfach niemandem mehr dienen. Ne? Und die wahren Probleme dann einfach auch verhindern, dass sie gelöst werden. Und das ist schade.
Ja, ich habe kurz mit einem von der Versicherung gesprochen und die haben mir gesagt, du musst ja oder musstest, weiß ich nicht, ob immer noch, aber du musstest früher immer, wenn du finanziert hast, eine Brandschutzversicherung haben. Also das ist ja aus der Historie raus, ja.
Ja.
Jetzt sagen die Fälle, dass es brennt, ist so gering, aber die Fälle, dass Wasserleitungen platzen, dass Hagel- und Sturmschäden anrichten, die ganzen Hochwasserschäden,
Ja.
Elementarschäden, die sind viel, viel größer, nicht nur vom Volumen, auch von der Anzahl her, sagt er, Brände haben wir eigentlich fast gar nicht.
Nee, das ist auch so. Aber
Deswegen.
ob es jetzt Brand ist oder irgendwas anderes, man sieht einfach, dass es totreguliert ist.
Ja.
Und wenn wir auf das Thema Restnutzungsdauer zurückkommen, dann ist da auch ein groß, also es wäre eigentlich schön, wenn das Thema klarer geregelt wäre noch, um, sage ich mal, allen Beteiligten Sicherheit zu geben, damit es eben auch nicht in diesem bürokratischen Wust endet, sondern dass es einfach ganz klar die Möglichkeit gibt und die muss es geben, die wird man nicht abschaffen können. Aufgrund des Leistungsfähigkeitsprinzips, jemand, der ein Haus von 1980 hat, was top in Schuss ist, darf nicht genauso besteuert werden wie jemand, der eine Bruchbude hat. Na, das ist eine Übermaßbesteuerung, das ist ausgeschlossen, das darf so nicht sein. Deswegen ist die Pauschalierungsmöglichkeit dort begrenzt. Und ich denke, es wäre gut, wenn man ganz klar sagen kann, bis wohin pauschaliert werden kann und ab wo man eine kürzere Restnutzungsdauer nachweisen kann in einem realistischen Rahmen, der vernünftige Anreize bietet, in alte Substanzen zu investieren, um Leuten irgendwann auch die Möglichkeit zu geben, das, was man auch eben möchte, dann umzusetzen für diese alten Gebäude. Weil Immobilienbesitzer können das trotz gegenläufiger öffentlicher oder politischer Meinung ja einfach nicht leisten. Ne? Bei denen wächst das Geld ja auch
Ja.
nicht am Baum.
Ja, stimmt schon. Auf jeden Fall kamen wohl von den Finanzämtern sehr viele Beschwerden, unter anderem auch, dass solche Internetfirmen wie jetzt deine oder es gibt da noch mehrere, die sind mit Schuld, denn das geht alles nach Schema F. Da werden nur einfach irgendwelche Zahlen ausgetauscht. Die Gutachter sind nicht vor Ort. Das war ja eine zweite Forderung in diesem Jahressteuergesetz. Und das waren so diese Kernknackpunkte. Ich meine, das läuft natürlich auch wieder dem entgegen, weil du willst ja möglichst vielen die Möglichkeit bieten, diese Steuerersparnis zu nutzen. Das ist ja klar. Und dadurch haben solche Firmen wie deine jetzt in meinen Augen absolut die Berechtigung. Natürlich erreichst du mehr Leute als jetzt der Gutachter XY in Hintertupfing. Ja, das ist schon klar. Aber diese Fülle an Restnutzungsdauergutachten war wohl mitursächlich dafür verantwortlich, dass das Ganze dazu kam. Kann man das so stehen, wie man will, aber
Klar,
gut, als
denke ich auch.
Urteil.
Denke ich auch, ne? Also, das würde ich voll unterschreiben. Das geht ja jetzt ist gegen mein eigenes Interesse. Also, für mich ist es gut, dass es dieses Gutachtenerfordernis gibt. Man könnte aber genauso gut sagen, dass man im Rahmen der Veranlagung der Steuerangaben zum Gebäude macht und deswegen die Restnutzungsdauer oder die Abschreibung individuell festgesetzt wird. Dann würde man dieses ganze Gutachtenerfordernis wegbringen. Man könnte das, sage ich mal, im Zusammenspiel Steuerberater, Finanzbeamte regeln oder klare Regeln aufstellen. Ne?
Aber
Also
das wollen wir gar
das
nicht. Das wollen wir
wäre
nicht.
für mich katastrophal, aber ich würde sagen, im Zuge dieser Steuergerechtigkeit wäre das auch ein Weg und eine Möglichkeit. Ne? Ich will das jetzt gar nicht so. Ich finde es unglaublich, dass hier wieder für einen relativ einfachen Sachverhalt, ne? Und ich würde mal sagen, eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist immer eine hinreichend wahrscheinliche Schätzung. Wir wissen, niemand kann, also kannst eine Balkenprobe nehmen. Ja, du wirst nicht wissen, bis wann man das vermieten kann und ab welchem Tag nicht mehr. Ist immer eine hinreichende Schätzung. Und das sollte durchaus möglich sein für den Steuerpflichtigen auf dieser Basis. Also, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft, ne? So,
Natürlich nicht.
dass wir da einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
Wahnsinn.
brauchen,
Nee, ich
das
habe das ja auch gemacht, ja,
ist
bis es
krass.
mir verboten wurde, quasi. Ja, das ist wirklich, wenn du eine Gutachten machen kannst, kannst du auch
Ja,
Restnutzungsgutachten.
ich kann dir aber sagen, Ute, in der Begründung für diese Initiative durch den Bundesrat steht drin, dass eigentlich auch alle anderen Gutachten anzuerkennen sind und dass auch der Grund dafür ist, dass es diese Gesetzesinitiative gibt. Also für den geneigten Leser, ich kann das, ich erinnere das Datum nicht mehr, es ist, glaube ich, aus dem Oktober. naja, oder September diesen Jahres aus der Bundesratssitzung, da ist das ja plötzlich aufgetaucht. Und dieser Änderung von Paragraph 7 Absatz 4 Satz 2 und Ergänzung wird dort ja begründet. Und da steht, ist eigentlich nochmal bekräftigt, dass es aktuell der Fall ist, dass alles anerkannt werden muss. Auch die Nicht-Zertifizierten. Und dass
Das hat
deswegen
er.
dieses Gesetz vonnöten ist. Also ich finde, man hat
Genau.
seine Position da eigentlich nochmal entscheidend geschwächt.
Ja. Aber jetzt ist es ja wohl vom Tisch. Also momentan ist ja sowieso ein Durcheinander. Also ich kann dir nicht einmal sagen,
Ja.
ist es, also das gesamte Jahressteuergesetz, ist es überhaupt schon durch? Ich glaube nicht. Und
Doch. Also
ist
was
es
heißt
durch?
durch? Es ist halb
Aber
durch.
es war ja nicht, es war nicht im Vermittlungsausschuss. Und es war jetzt auch nicht letztendlich nochmal im Bundesrat. Ja, nee, es kommt noch.
Das
Oder?
genau, das kommt noch. Also die,
Kommt
der, also da, wo wir jetzt die Schwierigkeiten haben, ne? Also
noch.
vielleicht zur Bestimmung, die Ampel ist gerade auseinandergebrochen und man weiß, der Bundestag ist noch nicht aufgelöst. Es gibt also aktuell keine Regierung mit Mehrheit. Am 18.10. war das aber noch so und am 18.10. war das Jahressteuergesetz 2024 in der zweiten und dritten Lesung im Bundestag und wurde dort verabschiedet, ohne die eben genannte Änderung von Einkommensteuergesetz Paragraph 7 Absatz 4 Satz 2, die tatsächlich kürzere oder den Nachweis der tatsächlich kürzeren Restnutzungsdauer regelt und einige Ergänzungen, wie zum Beispiel die Erbringung des Nachweises, das du gerade erwähnt hast, war nicht Teil dieses verabschiedeten Gesetzes. Deswegen kann man sagen, dass es mit hoher, ne, in diesem Gesetzgebungsprozess habe ich jetzt auch alles gelernt, fehlt jetzt quasi noch die finale Billigung durch den
Ja.
Bundesrat, die zumindest vor dem Ampelaus für Ende November geplant war. Und das heißt, das kann jetzt nicht einfach wieder auftauchen. Wenn der Bundesrat sich sozusagen querstellt, könnte es die Möglichkeit geben, dass dieses Gesetz nochmal in den Vermittlungsausschuss kommt. Ich bin mir, oder ich vermag, also ich verstehe Politik nicht in Gänze. Ich glaube, das Unwahrscheinliche, was ich am unwahrscheinlichsten halte oder am verrücktesten wird wahrscheinlich passieren, dass diese Änderung mit diesen 10 Jahren und weniger kommt, halte ich für ausgeschlossen, weil gleichzeitig im Jahressteuergesetz auch das Bewertungsgesetz verändert worden ist im Zuge der Grundsteuerreform. In NRW gab es auf Landesebene schon ein Gesetz. Es kommen jetzt die neuen Grundsteuerbescheide und da kann es ja auch zu Verfehlungen der Bewertung der Grundstücke und Gebäude kommen. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn man einen Wert hat, der 40% oder mehr abweicht, dass man durch ein Verkehrswertgutachten auch wieder von einem DIN ISO IEC 17024 oder ÖBUV den Verkehrswert für die Bewertung im Rahmen der Grundsteuer verändern kann. Und das ist für mich auch beispielhaft und exemplarisch. Das ist auch laut BFH die Pauschalierungsgrenze, dass man 40% Abweichung noch in die Pauschale mit einbauen kann. Alles, was darüber hinausgeht, nicht.
Wahnsinn.
Wir reden hier in der Gesetzesinitiative von 80%. So, gehen wenn wir uns mal wieder mit den Füßen auf den Boden des Grundgesetzes stellen wollen oder zumindest der BFH-Rechtsprechung. Ich will mich gar nicht hier so aufplustern. Ich bin jetzt, sage ich mal, angelesener Experte. Würde ich sagen, dass man vielleicht damit rechnen könnte, wenn ein ähnliches Gesetz nochmal kommt, dass man eine Restnutzungsdauer von 30 Jahren oder weniger nachweisen kann und darüber liegen 31 bis 50 Jahre nicht. Da ist aber die Frage, macht sich der Gesetzgeber da überhaupt die Mühe? Weil er behauptet ja, er möchte einfach nur die Bürokratie senken. In Wahrheit möchte er seinen Geldbeutel schonen und eigentlich möchte er alles haben, was darunter ist und nicht darüber. Deswegen darf man, glaube ich, gespannt sein. Aber über den Zeitverlauf, was jetzt auch die Rechtsprechung zeigt, könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwann mal zu der Auffassung gelangt, dass man so bis zu 30 Jahren Restnutzungsdauer trotzdem noch pauschal über 50 Jahre abschreiben muss oder kann. und darunter eine kürzere Restnutzungsdauer nachweisen kann. Ist aber jetzt ein Wild Guess von mir auf Basis der Dinge, die ich so gelesen habe.
Wir wissen gar nichts. Wir müssen gucken, was alles kommt. Ich glaube, dass das geringste Problem der derzeitigen politischen Situation tatsächlich diese Restnutzungsdauer ist. Und
Ja, das glaube ich auch.
deswegen ist es für mich durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mal schauen, wie es dann so weitergeht, bis sich wieder alles stabilisiert und so weiter. Wer weiß, ob das nächstes Jahr überhaupt noch mal aufs Tapet kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich
Ich
glaube.
glaube, dass es, also jetzt nach 22 war es jetzt 24 wieder drin, vielleicht
Ja,
2026.
genau. Ja.
Wir wissen es nicht. Ich glaube, das Thema zu diskutieren, auch im Rahmen vielleicht einer holistischen Strategie, was das Thema Wohnraum in Deutschland angeht, halte ich für nicht verkehrt. Ich glaube, dass die Politik dieses Instrument nutzen kann, um ist es einer der wenigen verbliebenen Steueranreize in Immobilien zu investieren.
Ja.
Und in dem Zuge könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal aufgegriffen wird und hoffentlich dann konstruktiv genutzt wird. Das ist eigentlich meine Hoffnung.
Ja, jetzt schauen wir mal. Warten wir ab. Jedenfalls ist es momentan vom Tisch und du hast jetzt
Ja,
auch.
es ist vom Tisch, denke ich.
Genau.
Also de facto kann man das sagen. Es
Ja.
ist wahrscheinlich so. Ich gehe davon aus.
Du hast angesprochen, das Zweite. Was du ja auch machst. Du machst ja nicht nur Restnutzungsdauergutachten, beziehungsweise du machst es ja nicht selber, sondern das ist die Firma, sondern du machst
Ja.
ja auch oder lässt Verkehrswertgutachten machen.
Ja.
Du fährst ja quasi zweigleisig sozusagen oder vielleicht sogar mehrgleisig, aber das hätte dich dann getroffen, diese Restnutzungsdauergutachtengeschichte, wenn die durchgekommen wäre, aber du hast ja noch ein anderes Standbein und so wie es jetzt ausschaut, wird es ja noch mehr und mehr werden, denn mit dieser Grundsteuerreform, das wird noch weite Kreise ziehen. Und da werden wir meiner Meinung nach mehr Gutachter brauchen denn je. Denn die Leute, wenn die merken, das geht an ihren Geldbeutel. Und ich kann dir nur sagen, ich habe verschiedene Bescheide gesehen, als es damals war.
Ja.
In Bayern ist nur relativ einfach. Und ich habe teilweise, die auch die Steuerberater gemacht haben, ich habe vielleicht 20% davon waren richtig. Alle anderen waren einfach falsch. Und wenn es dann noch komplexer wird, wenn man dann vielleicht noch was hat, wir hatten zum Beispiel was mit der Landwirtschaft, ja? Wenn du das auseinanderdröseln musst, was ist Landwirtschaft, was ist Baugrund, wie oder was, es ist wirklich komplex. Und da sind einfach viele, viele Fehler gemacht worden, das momentan, es tangiert es noch keinen, aber in dem Moment, wo dann der neue Bescheid kommt, dann werden die Leute sagen, Moment mal, ich habe ja vorher dieses oder jenes bezahlt und die werden dann erst anfangen mit dem Anfechten.
Das kann durchaus sein, ne? Wir wissen es ja noch nicht so richtig. Interessant ist ja, dass der Mietmarkt immer geschützt werden soll. Und die Grundsteuer lässt sich ja jetzt im Fremdgenutzten an den Mieter weitergeben. Und ich glaube, man hat sich da ein Riesenei ins Nest gelegt, ne? Aber das muss man beobachten mit den Verkehrswertgutachten. Also es kommen da erste Anfragen, da ist die Frage, ob sich das finanziell lohnt, weil ein Verkehrswertgutachten, was finanzamtsfest ist, lässt sich jetzt nicht für 900 € anfertigen, das geht nicht. Und das dann im Verhältnis steht, das ist, glaube ich, eine individuelle Betrachtung. Das wird man sehen, wir sind da natürlich sehr gespannt. Aber ich bin da drauf gekommen eigentlich, weil es ganz viele Spielarten gibt, um sich steuerlich zu optimieren oder Anlässe, wo man mit Immobilienwerten konfrontiert ist, die vielleicht nicht der Realität entsprechen, wofür man Verkehrswertgutachten braucht, ne? Stichwort ist einmal Ehegattenschaukel, um, sage ich mal, das Abschreibungsvolumen wieder zu erhöhen, nachdem man vor 10 oder 15 Jahren vor dem Beginn des großen Zyklus noch günstig gekauft hat. Step-up-Modelle, also größere Immobilienbestände in eine gewerblich entprägte GmbH und Co. KG grunderwerbsteuerneutral zu bringen und dort auch das Abschreibungsvolumen wieder zu erhöhen. Gesteuertes Erbe, ne? Ich sage mal, bei euch ist es ja so in München und im Umland, wir haben ja, ich habe dir das auch mal erzählt, wir haben ein Grundstück am Chiemsee. Das sind ja unheimliche Preisentwicklungen da. Und wenn Oma Erna da vor 30 Jahren ihr Haus gebaut hat für 150.000 Euro und das ist plötzlich 1,5 Millionen Euro wert und das wird dann an die nächste Generation vererbt, dann muss das häufig weg, weil die Erbschaftssteuer nicht bezahlt werden kann. Und dort kann man auch mit erstens Verkehrswertgutachten überzogenen Forderungen des Finanzamtes entgegnen oder auch im Vorwege schon recht aktiv. Wenn du jetzt sagst, du willst an deine Kinder weitergeben oder ich gebe an meine Tochter weiter, ich bin jetzt 39, dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme eine Immobilie, trage deinen Nießbrauch für mich selber drauf ein, das mindert den Wert der Immobilie und gebe dann diese Immobilie an meine Tochter weiter. So, zu einem viel geringeren Wert, weil ich bin jetzt 39, ich bin laut Sterbetabelle werde ich wahrscheinlich 82. Die Mieteinnahmen gehen ja die ganze Zeit zu mir. Dafür wird ein Kapitalwert gebildet und der wird vom Verkehrswert abgezogen. Und dann komme ich vielleicht von 800.000 Euro, weil ich noch jung bin, auf 300.000 Euro oder 200.000 Euro, gib ihr das schon mal rüber, bin unter der 400.000-Euro-Grenze und kann das in 10 Jahren nochmal machen. So, ne? Also dann gibt es verschiedenste Spielarten, um mit Verkehrswertgutachten sich vor starken Eingriffen des Finanzamts, und ich rede jetzt nicht über Superreiche oder so, sondern für uns normale Menschen, die einfach Immobilienbesitz haben und nicht die Hälfte ihres Lebenswerkes wieder ins Finanzamt verlieren wollen.
Da hast du absolut recht. Das, wobei man beachten muss, ich weiß es nicht genau, ob das jetzt bei privaten Immobilienübertragungen ist. Wenn die minderjährig sind, dann ist normalerweise spielt da dieses Vormundschaftsgericht noch mit.
Ja, genau, das kann man, muss man unter Umständen
Das muss man
mit
jetzt zwar nicht.
einbeziehen. Na, das
Genau.
also dieses, ich glaube, das Familiengericht oder so ist das. Das
Ja.
muss dem zustimmen
Ja,
und
ja,
stellt
ja.
sicher, dass für das Kind keine nachteiligen Geschäfte getätigt
Genau.
werden.
Also das
Genau.
muss man einfach nur so ein
Ja.
bisschen im Blick haben.
Man muss
Genau.
würde ich sagen, bei solchen auch Ehegattenschaukels sind natürlich auch alles Sachen, die
Ja.
mit erhöhtem Finanzbedarf der öffentlichen Hand mehr ins Fadenkreuz geraten, möchte ich immer empfehlen, das in Begleitung eines Steuerberaters zu machen.
Absolut. Also ich sage immer, man soll keine Immobilien kaufen wegen Steuerermäßigungen, aber man soll bitte auch keine Immobilien kaufen, ohne den Steuerberater vorher kontaktiert zu haben. Und zwar einen Gestalter und keinen Verwalter. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich selber zumindest ein bisschen Wissen anliest und Anregungen geben kann. Ja,
Ganz wichtig, vor allem man muss keine Holding gründen oder irgendwelche
ja.
Stiftungen, sondern mit ganz einfachen Handgriffen schon in der Kaufvertragsgestaltung
Genau.
lassen sich Fallstricke verhindern, ne?
Ganz
Also
genau.
Aufteilung von Grund und Boden, es gibt verschiedene Klauseln,
Ja.
die sind absolut unschädlich für den Verkäufer und auch unschädlich für den Erwerber, in denen sich oder durch die sich, sage ich mal, die Struktur schon positiv beeinflussen lässt und wo man schon eine Position aufbauen kann und wo man nicht viel, man macht genau das Gleiche, man kauft trotzdem nur zwei Eigentumswohnungen und steht einfach hinter viel
Genau.
Restnutzungsdauergutachten. Man steht hinterher viel besser da, als wenn man es einfach nicht macht oder nicht gemacht hätte.
Genau, deshalb unser Tipp: erkundigt euch.
Ja,
Lest
absolut.
euch
Also ein
schlau.
bisschen einlesen. Es
Ja,
gibt ja auch so viel mittlerweile im Internet, ja.
absolut. Ich
Ja.
finde auch. Und wenn man den Steuerberater dann eben Tipps oder Anregungen geben kann, dann machen die das auch. Ja, die meisten sind da dann durchaus interessiert, dass sie dir helfen. Und für die ist es ja selber auch interessant.
Ja,
Ja.
absolut. Und also ich habe den Fehler gemacht. Ich habe relativ schnell irgendwie eine Holding gegründet und was weiß ich nicht
Ja.
alles.
Ja.
Und ich würde das wahrscheinlich nicht noch mal so machen, weil das einfach einen Haufen Strukturkosten nach sich zieht, ne? Also das
Oh ja.
Und ich habe einen Steuerberater, der mir wohlgesonnen ist. Und der hat sich mit mir selbstständig gemacht quasi. Und trotzdem haben wir eigentlich 20, 25.000 Euro Steuerberatungskosten auf der Uhr jedes Jahr, bevor wir 1 Euro verdient haben. Und es ist aber egal, ob wir 5 Euro Mieten kriegen oder 500.000 Euro Mieten. Deswegen wäre ich da immer vorsichtig für den Beginn privat kaufen. In GbRs, wenn man das mit wem zusammen machen möchte oder wenn einem schon von vornherein das Thema Haftungsbeschränkung wichtig ist, vielleicht GmbH und Co. KG, aber keine Riesenkonstrukte. Eine Holding mit V&V GmbH und noch einer, wo man handelt, das sind 3 Jahresabschlüsse, ne?
Ja.
Die müssen erstmal gemacht werden. Da ist man dreimal Geschäftsführer. Wenn man die umzieht, zahlt man 3 Sitzverlegungen. Also da gibt es viel.
Also man muss
Ganz viele
immer,
Schwierigkeiten geben.
ja, immer irgendwie zahlen, und es ist ganz witzig. Ich habe zwei Steuerberater kennengelernt, die beide durchaus Gestalter waren. Und ich frage schon immer, wie machst du das denn? Ja, also wenn
Ja.
jemand gerät, was würdest du deiner Mama raten oder wie machst du das selber? Der eine Steuerberater macht nur privat. Der hält ausschließlich die Immobilien privat, verkauft die dann nach 10 Jahren. Der andere hält überhaupt nichts privat, sondern der hat eben auch eine vermögensverwaltende GmbH und eine Holdingstruktur tatsächlich. Und gut, der muss sich natürlich selber nichts zahlen. Oder als linke Tasche, rechte Tasche. Aber ich fand es ganz interessant, und es sind so, ja, fast so kann man sagen, Glaubenssätze. Ja? Was nimmt man? Wir haben zum Beispiel eine AG gegründet.
Ach, krass.
Also ich wusste da vorher eigentlich auch nicht so viel, aber irgendwann kommt man schon an den Punkt, wo man dann sagt, ja, wie geht es weiter mit den Immobilien? Was gibt es für Möglichkeiten? Und gerade dann, wenn man Kinder hat. Und die AG hat den Vorteil gegenüber der vermögensverwaltenden GmbH, dass du die Anteile quasi, dass du nicht zum Notar musst. Du kannst die Anteile hin und her schieben.
Und
Ich
wie ist es
weiß
mit der Grunderwerbsteuer dann? Weil
nicht. Nee,
wird da auch mal
kannst du nicht machen.
Grunderwerbsteuer ausgelöst?
Nee, du musst Grunderwerbsteuer zahlen, ja. Also das ist ganz normal, aber du hast eine Besteuerung mit den 15%, also Körperschaftssteuer. Das ist schon okay. Aber wie du sagst, du musst dann immer deine Versammlung halten jedes Jahr. Die halten wir natürlich nicht. Das ist ein reines Familiending. Du musst das vorher aufsetzen. Was
Das muss
beschließt
veröffentlicht
man?
werden, Transparenzregister,
Alles
Bundesanzeiger, das, und das
Geld.
kostet alles Geld. Ein Fuchs
Alles
bringt den nächsten,
Geld.
das ist so, ja.
Wirklich wahr. Wir haben, wie du sagst, letztes Jahr auch ein Vermögen bezahlt, nur für solche Kosten, die gar nichts mit dem zu tun haben, was
Ja.
reinkommt,
Ja,
sondern
das ist
dem
so.
Außenrum. Und das muss man schon wissen. Da hast du absolut recht, ja.
Deswegen bin ich auch für eine vereinfachte Besteuerung, weil am Ende zahlt es ja der Mieter, ne? Also, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja,
Ja,
genau.
so, also das von den Immobilien das wird alles von den Mieteinnahmen getragen. Und ich wäre ein großer Fan von ganz einfachen Steuerstrukturen, etwas, was für alle funktionieren kann. Und jetzt auch im Rahmen des Jahressteuergesetzes wurde ja die neue Wohngemeinnützigkeit diskutiert, ist ja auch so ein Abstrusum eigentlich. Na, man will gegen hohe Mieten, aber wenn man zu günstig vermietet, dann gibt es keine Gewinnerzielungsabsicht mehr, dann kann man nicht mehr abschreiben. Ne? Also wenn ich jetzt
Pervers.
sage, ich will, ich habe ein großes Herz, ich vermiete für 3 Euro den Quadratmeter, dann verliere ich alle steuerlichen Vorteile, die eine fremdgenutzte Immobilie hat. Ich kann nichts mehr absetzen, weil es dann Liebhaberei ist. Und das muss man sich
Weißt
mal vor Augen führen. Das muss man sich mal vor Augen führen.
du, ja, aber das ist schon so, wenn du jetzt kaufst. Du kaufst eine Immobilie mit einer günstigen Miete. Wir haben tatsächlich eine Immobilie gekauft, eine ganz ultra günstige Miete hat die Mieterin bezahlt, weil die seit Jahrzehnten drin wohnt, Hausmeisterin war, bla bla bla. Mittlerweile hat sich das ganze Konstrukt geändert. Die wahnsinnig niedrige Miete blieb. So, jetzt kannst du aber nur alle 3 Jahre um 15% erhöhen. Das heißt, sie zahlt immer noch, wir haben schon vor Jahren gekauft, vor 10 Jahren oder was, immer noch eine ultra günstige Miete. Und irgendwann kam auch mal das Finanzamt so nach dem Motto, boah, die zahlt so eine günstige Miete. Ich habe gar keine Möglichkeit, die zu erhöhen. Ich muss mich ja an Recht und Gesetz halten, ja.
Ja.
Sprich, ich kann 15% jetzt in dem Fall, ansonsten maximal 20% raufgehen. Also das ist doch abartig. Ich habe
Absoluter Wahnsinn.
keine Möglichkeit. Also da gibt es einiges zu tun. Wir werden es jetzt hier nicht lösen, fürchte ich.
Nee, leider nicht.
Ich würde nur wahnsinnig gerne einfach über dich persönlich was erfahren, weil ich finde, du bist eine sehr interessante Persönlichkeit.
Danke.
Ich würde das gerne in der nächsten Folge machen, weil das nämlich sonst ein bisschen zu lange dauert. Wir haben jetzt mal das Restnutzungsdauergutachten besprochen, was für mich wirklich jetzt wichtig war, dass das jetzt schnell rausgeht. Und
Ja.
ich würde sagen, wir machen einen Break und wir machen das nächste Interview in einer Woche. Ich würde mich freuen, lieber Jasper, wenn du da wieder mit mir das machen kannst.
Auf
Und
jeden Fall. Also es war
dann,
super lauschig. Vielen Dank für die
ja.
Einladung auch.
Und wir verabschieden uns jetzt. Und also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gefallen. Du findest die Links vom Jasper, die stehen da unten. Ja? Das sind zwei verschiedene. Einmal über das Restnutzungsdauergutachten, über diese Firma, die er hat. Und das zweite über die Verkehrswertgutachten. Du findest ihn auf LinkedIn. Ich weiß es gar nicht, bist du auch auf Ding, auf Instagram unterwegs?
Ja, ich habe einen neuen Instagram-Account, Steine und
Okay.
Steuern heißt der. Und ich habe
Okay.
auch einen Podcast gelauncht.
Stimmt, richtig, das wollte ich noch fragen. Ich habe den Podcast auch schon, habe ich schon unten reingeschrieben. Ja,
Ton,
cool.
Steine, Steuern, ja. Also
Ja,
das
sehr gut.
ist nur das Herzensprojekt. Wer vorbeischauen mag, ich freue mich.
Wunderbar. Also, vielen
Bin aber
Dank.
noch am Üben.
Okay, ja, macht nichts. Tschüss.
Ciao.